Vielen Dank, Herr Huberten, für den spannenden Vortrag und auch die schönen Bilder. Und kommen zum nächsten Treibhausgas. Und zwar wird Herr Wolf Gladrow uns etwas über CO2 im Ozean erzählen.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte versuchen, Ihnen in den nächsten 13 Minuten den Ozean als großen CO2-Speicher nahezubringen. Der moderne Kohlenstoffkreislauf umfasst 4 aktive Reservoire. Das ist zum einen die Atmosphäre, über die wir viel diskutieren, wegen des Treibhausgases CO2, aber auch die Landbiosphäre, die Böden und dann der Ozean. Und der Ozean ist bei weitem der größte dieser Speicher mit rund 38.000 Gigatonnen Kohlenstoff oder 38.000 Petagramm von Kohlenstoff. Ein Petagramm zur Erinnerung sind 10 hoch 15 Gramm. Zwischen diesen Reservoiren gibt es einen sehr regen Austausch, zum Beispiel zwischen der Atmosphäre und dem Oberflächenozean. Das sind immerhin rund 90 Petagramm Kohlenstoff pro Jahr, die in Form von CO2 aus dem Ozean in die Atmosphäre gehen und etwas mehr, nämlich 92 Petagramm aus der Atmosphäre in den Ozean. Das heißt, netto nimmt der Ozean zurzeit 2 Petagramm Kohlenstoff pro Jahr aus der Atmosphäre auf. Und wenn man das vergleicht mit den Emissionen hier durch Verbrennung fossiler Brennstoffe, das sind hier für die 90er Jahre rund 6,5 Petagramm, dann erscheint diese Zahl erstmal klein, aber das ist natürlich ein qualitativ anderer Fluss, weil der immer in dieselbe Richtung geht und sozusagen neuen Kohlenstoff in dieses System, was vorindustriell in einem nahezu stationären Zustand war, einbringt. Und darauf muss das System reagieren. Da die Zeit kurz ist, möchte ich mit der Take-Home-Message anfangen. Der Ozean enthält etwa 50 Mal so viel Kohlenstoff wie die Atmosphäre. Und für die Verteilung des Kohlenstoffs innerhalb des Ozeans sind vor allen Dingen die physikalische und die biologischen Kohlenstoffpumpen wesentlich. Die Aufnahme von zusätzlichem CO2 durch den Ozean führt zu einer Ozeanversauerung und das wird inzwischen neben der Erwärmung als das andere CO2-Problem bezeichnet. Und da stellt sich natürlich auch die Frage für die Zukunft, kann der Ozean noch mehr CO2 aufnehmen? Die Antwort ist ja, aber nur langsam. In welcher Form liegt Kohlenstoff im Ozean überhaupt vor? Das meiste liegt als Bicarbonat vor, das sind rund 34.000 Petagramm. Daneben haben wir das gelöste Gas, 300 Petagramm, und dann noch die Carbonationen, fast 3.000 Petagramm. Und diese Verbindungen können sich gegenseitig austauschen. Und diese drei fasst man zusammen zu dem gelösten anorganischen Kohlenstoff. Und nach der englischen Bezeichnung werde ich das hier auch im Weiteren als DIC betrachten. Dieser Kohlenstoff in diesen drei Formen macht 98% des Kohlenstoffs im Ozean aus. Und darüber werde ich im Wesentlichen sprechen. Daneben gibt es noch den gelösten organischen Kohlenstoff. Das sind immerhin 700 Petagramm. Das ist ungefähr so viel, wie wir Kohlenstoff auch in der Atmosphäre haben. Während der Kohlenstoff in den Lebewesen mit 3 Petagramm relativ gering ist. Die erste Frage, die ich mir stelle, warum gibt es überhaupt so viel CO2 gelöst im Ozean? Und das liegt daran, dass das CO2 sich nicht einfach löst, wie zum Beispiel der Sauerstoff, sondern das CO2 reagiert mit dem Wasser, bildet Kohlensäure, die dann größtenteils dissoziiert in Bicarbonat und auch H+-Ionen freisetzt. Und hier sehen Sie schon, bei der Lösung von CO2 entstehen H+-Ionen. Das heißt, hier wird der pH verändert, es wird saurer. Bei der heutigen pH-Konzentration im Ozean von rund 8,1 liegen dann 90% als Bicarbonat vor, 9% als Carbonation und nur 1% als CO2. Der Austausch zwischen der Atmosphäre und dem Ozean, der geschieht aber nur über das CO2. Nur die sehen sich gegenseitig. Und das ist der, im Wesentlichen der Grund für den hohen Kohlenstoffgehalt in der Atmosphäre, weil das über den Flaschenhals von diesem 1% gelösten CO2 erfolgt. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, das System aus Atmosphäre und Ozean und jetzt den Vergleich zieht zwischen Sauerstoff, stellt man fest, der Sauerstoff, der ist zu 98% in der Atmosphäre vorhanden, während beim Kohlenstoff die Verhältnisse genau umgekehrt sind. Das meiste ist im Ozean, 98%. Und Sie können sich vorstellen, wenn sich im Ozean ein bisschen verändert, sei es die Zirkulation, aber auch vielleicht die Biologie, dann kann das einen großen Einfluss auf die Atmosphäre haben. Wie ist der Kohlenstoff im Ozean verteilt? Dieses Diagramm zeigt Ihnen als Funktion der Tiefe. Hier ist die Oberfläche, wir gehen runter bis zu 6 Kilometern. Die Konzentration von DIC, es sind Tiefenprofile gezeigt für verschiedene Ozeanbecken. Und Sie sehen, an der Oberfläche haben wir typischerweise ein Minimum, 2000 Mikromol pro Kilogramm oder manchmal sogar etwas darunter. Wir haben ein deutliches Maximum in mittleren Tiefen, 1-2 Kilometern. Und wir sehen auch, dass es eine Variation gibt zwischen dem Nordatlantik, hier gezeigt, und dem Nordpazifik. Also große Inhomogenitäten in dem System. Es muss also Prozesse geben, die diese Inhomogenitäten erzeugen. Die sind deutlich größer, als wir die aus der Atmosphäre kennen. Welche Prozesse sind dafür verantwortlich? Nun, zunächst mal muss man darauf hinweisen, dass die Vermischung im Ozean sehr viel länger dauert, bis zu 1000 Jahren. Das betrifft insbesondere den tiefen Ozean. Verglichen mit der Atmosphäre, wo man zwischen den Hemisphären schon innerhalb von einem Jahr einen guten Austausch hat. Das heißt, wenn man den Kohlenstoffgehalt in der Atmosphäre messen will, dann braucht man fast nur an einem Punkt zu messen, kann daraus alles ausrechnen. Beim Ozean ist das viel mühsamer, da muss man die Verteilung berechnen oder ausmessen. Der eine Prozess, der zu Inhomogenitäten führt, das ist die bereits heute erwähnte physikalische Kohlenstoffpumpe, die hängt damit zusammen, dass die Löslichkeit von CO2 im kalten Wasser höher ist als im warmen Wasser. Das heißt, das kalte Wasser enthält mehr CO2 und damit auch mehr DIC. Und dieses kalte Wasser, das schichtet sich durch die Zirkulation unter das warme Wasser. Dieses Diagramm hier zeigt Ihnen einen Schnitt durch den Atlantik. Hier ist Süden, hier ist Norden, hier sehen Sie den Schnitt. Und Sie sehen, dass die Warmwassersphäre, das sind Temperaturen, sagen wir, über 5 Grad, das ist der grüne bis rote Bereich, der ist eigentlich sehr dünn. Der ist zwar flächenmäßig sehr groß, aber macht nur ein kleines Volumen aus. Der größte Teil des Ozeans ist kalt, kommt also aus polaren, subpolaren Gebieten und enthält entsprechend mehr CO2. Das heißt, hier wird CO2-reiches Wasser unter das CO2-arme Wasser in warmen Regionen geschichtet. Die anderen Kohlenstoffpumpen wurden heute auch schon erwähnt, da kann ich mich kurz fassen. Das sind die sogenannten biologischen Kohlenstoffpumpen. Zum einen ist das die Produktion von organischem Material in der Oberflächenschicht, vor allen Dingen durch Mikroalgen. Und diese drei Pünktchen sollen andeuten, dass da noch einige andere Prozesse eine Rolle spielen. Ein Teil dieses gebildeten Materials wird in die Tiefe transportiert, zum Beispiel in Form von Algenaggregaten, aber auch durch Kotballen von Ruderfußkrebsen. In tieferen Wasserschichten wird das Material wieder remineralisiert, was zur Freisetzung von CO2 führt. Das ist die eine Kohlenstoffpumpe. Die andere Kohlenstoffpumpe hat mit der Bildung von Calciumcarbonat zu tun, auch durch bestimmte Organismen. Ich werde Ihnen gleich zwei, drei vorstellen. Diese Kalkschalen oder Skelette können auch in die Tiefe absinken und dort wird auch ein Teil in die Sedimente eingelagert, aber der Großteil wird wieder aufgelöst. Und diese beiden Pumpen, das können Sie sich sicher vorstellen, weil Biologie involviert ist, ist kompliziert, ja? Ist eigentlich ein Albtraum für alle Modellierer. Aber leider ist sie, muss ich sagen, ist es sehr wichtig, weil diese biologischen Kohlenstoffpumpen wirklich im gegenwärtigen Ozean 75% des DIC-Vertikalgradienten erzeugen. Also wir können das nicht einfach weglassen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Hier sind einige beteiligte Organismen. Für die Produktion von organischem Material sind insbesondere Kieselalgen von Bedeutung. Hier mal eine Art, hier eine andere, die beiden aus dem südlichen Ozean. Dazu kommen die Kalkalgen, Emilianae huxleyi als ein Beispiel, aber auch Foraminiferen, die auch Kalkschalen bilden, die am Ende ihres Lebens in die Tiefe absinken und damit Kohlenstoff in die Tiefe transportieren. Aber es sind viele andere Organismen beteiligt hier. Was kann man damit erklären mit diesen biologischen Pumpen? Insbesondere die Unterschiede in den DIC-Konzentrationen in mittleren Tiefen zwischen dem Atlantik und dem Pazifik. Sie haben heute auch schon die Förderbandzirkulation gesehen im Ozean. Hier sinkt schweres Wasser, was insbesondere kalt, aber auch zum Teil sehr salzhaltig ist, in den tiefen Ozean ab. Das ist dieses blaue Band und setzt sich fort bis in den Pazifik. Das dauert mehrere hundert Jahre. Und stellt so eine Art Förderband dar, auf das die biologischen Pumpen jetzt dauernd Kohlenstoff draufpacken können, in Form von Partikeln, die nach unten rieseln und dort wieder zersetzt werden. Und diese Prozesse erklären die großen Unterschiede in den DIC-Konzentrationen im Nordpazifik verglichen mit denen im Nordatlantik, die ich Ihnen vorher gezeigt hatte. Die zusätzliche Aufnahme von CO2 durch den Anstieg von CO2 in der Atmosphäre, die führt zur Ozeanversauerung. Ich hatte bereits darauf hingewiesen, dass bei der Lösung von CO2 H+-Ionen entstehen. Und das betrifft zunächst mal den Oberflächenozean, weil das eben ein sehr schneller Prozess ist und die Vermischung mit den tieferen Schichten länger dauert. Man kann sich sehr leicht ausrechnen, wie sich der pH-Wert ändert durch diesen Prozess. Das ist mal hier dargestellt vom Jahr 1800 bis 2100. Und Sie sehen, dass der pH-Wert seit der vorindustriellen Zeit bis heute ungefähr um eine Zehntel-Einheit abgenommen hat. Und wenn wir ein Business-as-usual-Szenario voraussetzen, dann wird das sich noch weiter verstärken. Was sind die Konsequenzen daraus? Zunächst mal die gute Nachricht, es gibt eine bessere CO2-Versorgung für die Mikroalgen. Die kalkfällenden Organismen werden Probleme bekommen, diese Kalkschalen oder Skelette zu bilden, weil die Übersättigung abnimmt. Die Physiologie von marinen Pflanzen und Tieren ist ein ganz aktiver Forschungsgegenstand weltweit inzwischen. Wir müssen erwarten, dass sich die Ökosysteme in der Artenzusammensetzung und Funktionen ändern. Und vielleicht ein Aspekt, der in der Öffentlichkeit noch nicht so bekannt ist, Die Versauerung führt auch zu einer verringerten Absorption von Schallwellen, was natürlich interessant ist für die Ozeanakustik und für die Kommunikation von Walen. Und die letzte Folie, da möchte ich noch mal darauf hinweisen, der Ozean nimmt 2 Petagramm Kohlenstoff pro Jahr auf, gut für die, gegen die Erwärmung, sonst wäre die noch größer. Und er kann das auch in Zukunft weiter tun, aber wird das nur langsam tun. Das liegt an der langsamen Vermischung, aber auch an chemischen Faktoren. Und dafür müssen wir mehr Versauerung in Kauf nehmen. Vielen Dank.